ARD.
Lange Zeit hatte der Ausschuss keine Akten. Als sie dann zum Ende hin kamen, wurde sehr viel geschwärzt, auch nicht unbedingt nachvollziehbar geschwärzt.
Die Senatorin hat die Pressemitteilung, die heute Morgen verschickt wurde, zurückgezogen. Denn das Thema war weder in der Staatssekretärskonferenz noch auf Senatsebene ein Thema. Es gab dazu keinen Austausch.
Wir müssen dazu kommen, dass wir mindestens 10 bis 15 Brücken pro Jahr Ersatz neu bauen. Wir haben einen sehr großen Berg Arbeit vor uns.
Unzufriedene Ausschussgäste, zurückgezogene Pressemitteilungen, bröckelnde Brücken. Ein buntes Paket haben wir da geschnürt für diese Ausgabe der Spreepolitik. Was ist konkret drin in dem Paket? Unter anderem dies. Der Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln geht so langsam auf die Zielgerade. Jetzt wurden die letzten Zeugen vernommen und wir ziehen mal eine Zwischenbilanz. Und dann, ja, dann haben wir auch noch ein paar Personalien mit dem Paket. Also lassen Sie sich überraschen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Thorsten Gabriel aus der RBB-Redaktion Landespolitik in Berlin. Hallo. Fangen wir mal mit einem, sagen wir mal, bemerkenswerten Vorgang diese Woche auf der landespolitischen Bühne an. Es geht um eine Personalie und um einen, tja, interessanten Move, könnte man sagen, einer Senatorin in diesem Zusammenhang. Besprechen will ich das mit meinem Kollegen Jan Menzel aus unserer Redaktion Landespolitik hier in Berlin. Hallo Jan.
Hallo, grüß dich.
Ja, lass uns über die Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung reden. Chancel Kiesel-Tippe, SPD, die Frau mit dem längsten Senatsverwaltungstitel. Die hat in dieser Woche am Dienstagmorgen per Pressemitteilung verkündet, Berlin hat jetzt eine Ansprechperson für antimuslimischen Rassismus, Yücel Merolu. Wörtlich teilte die Verwaltung von Frau Kiesel-Tippe mit, am 1. Juli, dem Internationalen Tag gegen antimuslimischen Rassismus, setzt das Land Berlin erstmals eine Ansprechperson zur Bekämpfung von antimuslimischem Rassismus ein. Mit dieser Entscheidung reagiert der Berliner Senat auf die besorgniserregende Zunahme von Fällen antimuslimischer Diskriminierung, die auch in Berlin spürbar sind. Zitat Ende. Soweit so gut. Oder doch nicht? Die Sache hatte jedenfalls einen entscheidenden Haken, Jan.
Ja, der Haken ist der, wenn man das so macht, eine Ansprechperson des Landes wohlgemerkt zu installieren, dann sollte man, glaube ich, auch die gesamte Körperschaft des Senats mit einbeziehen, denn der muss ja da mitreden. Und das war nicht erfolgt. Und deshalb musste eben dann auch die Senatorin das von ihr Angekündigte sehr, sehr schnell wieder zurückziehen. Es fiel dann sozusagen mit der Senatssitzung zusammen, in der festgestellt wurde durch den regierenden Bürgermeister, Moment mal, ich weiß davon ja gar nichts. Insoweit war das, kann man fast schon sagen, ein gewisser Rohrkrepierer.
Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie kam es dazu? Also wie, das ist jetzt im Bereich natürlich ein bisschen der Spekulation, aber ja. Man kennt ja die Handelnden auf der politischen Bühne auch ein bisschen. Also warum macht eine Chancel Kiesel-Tippe so eine Aktion?
Vielleicht unabgesprochen. Vielleicht mal vorweggeschickt, so ein bisschen gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also der Zusammenfall natürlich mit dem Datum und der erklärten Absicht, was zu tun in diesem Bereich, das ist ja auch SPD-Politik. Es ist auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man auch diesen Aspekt der Diskriminierung angehen will, da was machen möchte. Insoweit ist sie ein Stück weit vorgeprescht. Es gibt verschiedene Erklärungsmuster, wenn man mit Leuten spricht, dass vielleicht auch die Abstimmungswege, die Gespräche, die hätten geführt werden sollen, nicht geführt worden sind. Aber man darf auch vielleicht unterstellen, dass auch die Senatorin so ein bisschen das Licht der Öffentlichkeit gesucht hat und vielleicht auch ein bisschen dachte, damit komme ich vielleicht an dem Tag auch durch, ist sie aber nicht.
Das heißt, sie hat sich selber so ein bisschen überschätzt.
Am Ende des Tages steht sie nicht wie eine Gewinnerin da. Also wenn man rumhört, in der SPD gibt es durchaus welche, für die dieses Thema, also Diskriminierung von Muslimen, ganz, ganz wichtig ist, die durchaus Applaus klatschen. Das ist aber natürlich nicht die breite Mehrheit, wenn man sich mal anguckt, welche Themen haben wir denn jetzt eigentlich auf der Agenda? Was beschäftigt Berlin in diesem Juli? Was ist wichtig? Was beschäftigt den Senat, muss man sagen? Das ist nicht wirklich das große Thema. Es eignet sich, glaube ich, auch nicht zur Profilierung. Und es ist eben, hatte ich anfangs so ein bisschen angedeutet, handwerklich nicht besonders souverän, weil man es dann so macht und am Ende dann sich so ein bisschen retten muss, indem man sagt, okay, ich bekomme eben nicht meine Ansprechperson des Landes und mache dafür eine Ansprechperson in meiner Verwaltung. ich glaube, damit hat man der Sache auch einen Bärendienst erwiesen.
Genau, so wurde das ja dann später wieder eingeräumt, dass dann gesagt wurde, naja, also es gab da noch Abstimmungsbedarf und deswegen ist sie jetzt, sie ist Ansprechperson, aber eben nicht des gesamten Landes, wie du es gesagt hast. Damit geht ja auch im Grunde eine Beschädigung der Person einher, die man da benannt hat.
Ja, möglicherweise schon. Und es ist auch so ein bisschen fragwürdig, warum nun gerade dieses Datum auch gewählt werden musste, um diese Personalie zu verkünden. Wir haben ja einen Prozess im Land Berlin. Es gibt eine Enquete-Kommission, die sich mit diesem großen Thema Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, aber auch Diskriminierung von Muslimen beschäftigt. Die arbeitet, die tagt auch wieder. Und die will ja auch über den Sommer noch Ergebnisse präsentieren. Also man hätte eigentlich auch diese ganzen Prozesse in der Koalition im Parlament abwarten können, eigentlich ohne Not. Das macht es noch umso unerklärlicher.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, Frau Kiesel-Tippe nach, sie hätte durchaus Lust, Spitzenkandidatin der Berliner SPD zu werden. Muss man so einen Move dann auch in diesem Kontext möglicherweise sehen?
Denke ich schon. Das ist auf jeden Fall so. Man muss vielleicht aber auch sagen, es gab viele Leute, die gesagt haben, sie würde Spitzenkandidatin werden. Ich höre im Moment nicht mehr so viele. Es war, glaube ich, der Plan. Sie wurde damals aus der Bundesregierung geholt, war da Staatssekretärin, wurde dann hier Senatorin. Das war eine gewisse Überraschung. Und sie ist natürlich jemand, sie ist bestens vernetzt in den linken Kreisen der Berliner SPD, wird dort sehr geschätzt. Sie hat einen engen Kontakt gehabt zu einem Säulenheiligen der SPD, Ottmar Schreiner. Also das ist für sie so jemand, also ganz wichtig, und das bringt ihr auch ein gewisses Standing in der SPD. Aber in ihrer Zeit als Senatorin, muss man sagen, hat sie eigentlich auf keiner Bühne so richtig überzeugt. Also, dass ich Auftritte erinnere, bei denen sie gepunktet hätte. Oder dass jetzt Leute sagen würden, Mensch, die macht aber im Senat wirklich was wett. Die steht für das, was der SPD wichtig ist, kann man nicht wirklich erkennen. Also, wenn dann mal die Idee da war, sie aufzubauen als Kandidatin, als Mögliche, dann muss man sagen, davon redet im Moment eigentlich niemand mehr.
Jetzt ein Stichwort gefallen, die Spitzenkandidatur. Bei diesem Stichwort fällt mir jetzt noch eine zweite Person ein, die diese Woche, so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat und die lustigerweise am Dienstag direkt neben Chancellor Kiesel-Tippe in der Senats-PK saß und sich sehr vornehm zurückgehalten hat,
auf den Boden geschaut hat.
Ja. Genau, wenn die Kollegin gerade angeschossen wird, tritt man dann höflich beiseite. Wir reden von Franziska Giffey, der Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin. Da gibt es schon eine ganze Weile ein Gerücht und ein Berliner Medium, wir können es ja sagen, der Tagesspiegel hat das jetzt nochmal ein bisschen nach vorne gestellt und hat gesagt, es gebe das Gerücht, Franziska Giffey könnte Dietmar Woidke in Brandenburg als Ministerpräsidentin dann beerben. Was ist denn da dran?
Ich glaube, das eine Wort, was du gesagt hast, beschreibt es am allerbesten, das Gerücht. Und mit Gerüchten ist es ja so, man kann sie einfach aufgreifen und verbreiten, ist da nicht sonderlich seriös. Es ist immer die Frage, von wem kommt das Gerücht? Lässt es sich irgendwie erhärten? Wie vertrauenswürdig sind Personen, die sowas verbreiten? Und da kann man auch immer selber nochmal gucken, wie plausibel ist das eigentlich? Und ich habe aus Brandenburg eigentlich keinen Ruf vernommen, dass irgendwer sagt, Franziska, bitte hilf uns. Die Brandenburger, glaube ich, wollen ihre Dinge alleine regeln. Ich habe auch von Giffey selber nie gehört, auch in persönlichen Gesprächen, dass sie nach Brandenburg möchte, gerade jetzt. Klar ist, sie hat natürlich einige Stationen hinter sich in ihrer politischen Karriere, war Bundesministerin. Wir wissen, dass damals auch Dietmar Woidke einer ihrer Fürsprecher war, hat dafür gesorgt, dass sie diese Position bekommen hat. Im Moment ist es doch eher so, dass Giffey sich hier in Berlin Optionen offen halten möchte, sie gerne Spitzenkandidatin werden würde für die kommende Abgeordnetenhauswahl. Und da kann man dann schon fragen, wenn gerade jetzt solche Gerüchte kommen, helfen die ihr dafür oder sind die eher schädlich? Da würde ich klar sagen, letzteres. Wer sowas streut, meint es nicht gut mit ihr.
Wobei es ja auch Leute gibt, die ganz klar sagen, also selbst mit einer Franziska Giffey kann die SPD hier in Berlin möglicherweise nicht viel reißen. Aber das rechnet sie sich offenbar dann doch noch aus.
Ja, das ist ja nochmal eine andere Frage, ob sozusagen eine Konstellation mit Giffey erfolgsversprechend wäre. Sie ist ja zweimal angetreten und da haben sich die Erfolge ja auch in Grenzen gehalten. Und wenn man sich die Parteienzustimmungswerte anguckt, die SPD ist ja im Moment nicht besonders gut dabei. Sie selber hat Werte, die ungefähr mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner vergleichbar sind. Sie ist natürlich die mit Abstand prominenteste Sozialdemokratin. Sie ist auch ein politisches Talent, muss man gar nicht drum herum reden. Aber ob sie nun die ist, hinter der sich in der SPD in Berlin alle versammeln, das wäre das Erste. Und die dann noch ein Programm präsentieren kann, wo die Berlinerinnen und Berliner sagen, ja, das wollen wir und dafür geben wir unsere Stimme. Das sind viele, viele Fragezeichen. Und dieser ganze Sortierungsprozess, der ist noch völlig im Gange. Ich würde sagen, Chancellor Kiesel-Tippe ist nicht mehr dabei. Giffey ist ein bisschen dabei, hängt ein bisschen davon ab, aber auch, wie die SPD ihre Kandidatenfrage löst, ob es einen Parteitag macht oder eine Mitgliederbefragung. Bei letzterer würde ich Giffey immer im Rennen sehen.
Also bei der SPD ist der Sortierungsvorgang noch im Gange. Wir haben fürs Erste hier erstmal sortiert. Vielen Dank fürs Einordnen, Jan.
Sehr gerne.
Jan Menzel aus unserer Redaktion Landespolitik hier in Berlin. Im Untersuchungsausschuss Neukölln im Berliner Abgeordnetenhaus stand am Freitag die letzte Sitzung zur Beweisaufnahme an. 3 Jahre lang haben die Abgeordneten Betroffene, Sachverständige, Behördenvertreter und Politikerinnen und Politiker befragt. Und das Ganze, das hatte ein Ziel, nämlich Licht in eine Serie von mindestens 72 rechtsextremistisch motivierten Straftaten zu bringen, die sich zwischen 2009 und 2021 in Neukölln ereignet haben. Eine, die wirklich viele Stunden lang diese Untersuchungsausschusssitzungen verfolgt hat, ist meine Kollegin Sabine Müller. Hallo Sabine.
Hi Thorsten.
Sabine, du kommst gerade ganz frisch aus der Pressekonferenz, die der Ausschuss gegeben hat zum Ende der Beweisaufnahme. Was für ein Fazit haben die Parlamentarier dann über ihre bisherige Arbeit gezogen?
Na, sie haben vor allem mal das Fazit gezogen, dass sie ziemlich viel zu tun hatten. Also heute, das ist ja die 49. Sitzung. Sie haben insgesamt 100 Zeugen vernommen. Sie haben insgesamt 303 Stunden und 46 Minuten bisher getagt. Also ganz schön viel schon, 13 Tage. Es gibt 610 Aktenbände mit Beweismitteln, mehrere 100 Gigabyte an Daten. Also das ist schon relativ viel. Und was die Gesamtbewertung angeht, da haben wir jetzt natürlich nur sozusagen mal einen kleinen Ausschnitt gehört. Weil die Abgeordneten auch gesagt haben, bisher haben wir halt einfach die Fragen gestellt, haben uns die Informationen besorgt und die Bewertung kommt dann jetzt, wenn es eben an den Abschlussbericht geht. Aber was man schon gemerkt hat jetzt in dieser Pressekonferenz, das wird nicht immer alles ganz auf einer Linie sein. Also zum Beispiel der CDU-Vertreter Stefan Standfuß hat gesagt, also wir haben hier wirklich jedes Steinchen umgedreht in diesem Ausschuss. Und dann hat, als kurz darauf die Linken dran waren, der Vertreter der Linken gesagt, also wir haben hier nicht wirklich jedes Steinchen umgedreht, dazu hatten wir auch gar nicht die Zeit. Und wiederum so ein bisschen CDU und Opposition, Grüne, Linke, also der CDU-Mann hat gesagt, also im Ergebnis kann man festhalten, da stand auch mal der Verdacht im Raum, dass es in den Sicherheitsbehörden bei der Polizei rechtsradikale Strukturen gab. Und da könne man jetzt ganz klar festhalten, solche Strukturen gibt es nicht. Und wenn es Schwierigkeiten gab, dann waren das Einzelfälle. Es gab ganz, ganz viele engagierte Mitarbeiter, die sich total reingehangen haben, hat die CDU gesagt. Und da hieß es dann von Grünen und Linken auch, naja, aber wir können auch nicht ganz ausräumen den Verdacht, dass vielleicht doch irgendjemand in der Polizei Informationen an Neonazis durchgestochen hat, wo vielleicht mal Durchsuchungen anstanden und so weiter. Also ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie sie da auf eine Linie kommen. Bei vielen Fragen kann das gelingen, bei manchen Fragen sind die, glaube ich, relativ weit auseinander.
Und wenn du das eben ja so alles betrachtest, welches Fazit ziehst du denn da so vorläufig?
Ja, für mich ist es ein, du hast zwar gesagt, ich war bei vielen Sitzungen dabei, das stimmt auch, aber sozusagen den Auftakt hier hat gemacht ein anderer Kollege von uns, der Christoph Reinhardt, der dann aber leider uns verlassen musste. Von daher, ich bin seit einem Jahr eingestiegen, konnte natürlich aber auch ganz viel von seinen super Notizen lesen, habe auch viel in Zeitungsberichten natürlich noch gelesen. Also mein Fazit ist, glaube ich, schon das, was auch Grüne und Linke gezogen haben, dass es durchaus Probleme gab. Das sagt auch die CDU, auch wenn sie da von Einzelfällen spricht. Das haben aber auch Zeugen. Wir haben heute noch mal den früheren Innenstaatssekretär Ackmann gehört, der zum Beispiel gesagt hat, ja, die Kommunikation war nicht immer so super zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden. Also er hat auch gesagt, da ist nicht alles rund gelaufen. Das würde ich auch sagen. Mein Eindruck ist aber, dass da jetzt tatsächlich offensiv Ermittlungen behindert wurden. Das scheint mir nicht der Fall gewesen zu sein. Was, glaube ich, ein heikler Punkt ist, das wurde heute auch teilweise fraktionsübergreifend gesagt, ist, dass vom Verfassungsschutz total viele Akten nicht gekommen sind. Also von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft auch viel spät. Aber vom Verfassungsschutz, da hätten sich die Abgeordneten doch deutlich, deutlich mehr gewünscht. Und da hieß es jetzt im Fazit vom Vorsitzenden auch, so richtig konnten wir da unsere parlamentarische Kontrolle, zumindest im Bereich Verfassungsschutz, nicht wirklich ausüben, einfach weil sie zu wenig Akten, zu wenig Wissen hatten.
Ja, Grüße gehen raus an den Kollegen Christoph Reinhardt, den du erwähnt hast. Wenn gesagt wurde, der musste uns verlassen, da muss man sagen, aus gutem Grund, der ist in den Personalrat des RBB gewählt worden. Sabine, jetzt warst du ja nicht die Einzige, die da sehr beständig, zumindest im zweiten Teil sozusagen, den Vernehmungen der Zeuginnen und Zeugen gelauscht hat. Es gab da ja auch regelmäßig auch noch weiteres Publikum und da hast du dich mal umgeschaut in den letzten Tagen. Wer sind denn eigentlich diese Menschen, die sich da aufmachen, immer wieder ins Abgeordnetenhaus, um mitzukriegen, wie es um die Aufklärung steht. Auf wen bist du da getroffen?
Das war ein gar nicht so großes Grüppchen, aber ein sehr festes Grüppchen, was wirklich immer da war, wenn es diese Ausschusssitzung gab. Die haben immer vorher auch eine kleine Demo gemacht, haben dann immer gefordert, bitte grillt die Zeugen so richtig, also bitte sorgt wirklich für Aufklärung. Und es waren unterschiedliche Leute. Sehr oft oder fast immer war dabei zum Beispiel Claudia von Jullieu. Das ist eine, die selbst betroffen war von dieser Anschlagsserie. Also 2017 hat ihr Auto gebrannt, das stand direkt neben der Hauswand. Zum Glück hat das Feuer da nicht übergegriffen. Und das war einer von insgesamt 23 Brandanschlägen in dieser Neukölln-Serie. Und Claudia von Jullieu engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Der Verdacht ist, dass sie deswegen auch ins Visier von Neonazis geriet. Sie hat sich extrem stark gemacht dafür, dass es auch einen Untersuchungsausschuss gibt, um eben diese Serie versuchen aufzuklären. Da war die Politik am Anfang auch gar nicht so offen für. Von Jullieu und anderen haben dann 25.000 Unterschriften gesammelt. Der Ausschuss kam und sie war dann auch die erste Zeugin in diesem Ausschuss. Es war aber auch zum Beispiel dabei, Matthias Müller heißt er, vom Team der mobilen Beratungsstelle Rechtsextremismus, die sich halt seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, auch seit Jahren um Betroffene rechter Gewalt kümmern. Der hat gesagt, es war auch super wichtig, dass die Betroffenen ausführlich zu Beginn des Ausschusses schildern konnten, was das denn eigentlich heißt, so im Visier von Neonazis zu stehen, wie viel Leid das für sie und ihre Familien bedeutet, wie stark das auch ihr Leben beeinträchtigt hat. Dann waren Leute von Opferinitiativen da, die teilweise auch wirklich sehr spöttisch, höhnisch gelacht haben, wenn sich dann Staatsanwälte, Polizisten und so weiter mir gesagt haben, wir haben wirklich alles versucht und wir haben uns wahnsinnig reingehängt. Also die hatten offensichtlich ein anderes Gefühl, gerade auch wie mit den Betroffenen umgegangen wurde. Das haben wir auch öfter gehört, dass es einfach nicht gut war, dass die Kommunikation da teilweise sehr unsensibel war. Dann gab es wer auch dabei war, jemand von NSU Watch, also diesem unabhängigen Watchblog, der wirklich sich als Chronist hier betätigt hat in diesem Ausschuss. Also das waren wirklich viele Leute, die ein großes Interesse daran hatten, genau zu hören, was wird hier gesprochen, wer tritt auf, was sagen die so.
Du hast jetzt eben schon erwähnt, der Ausschuss tagt noch weiter, auch in den nächsten Wochen noch. Allerdings werden dann eben keine Zeugen mehr vernommen, sondern wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, der Ausschussvorsitzende, das ist Vassili Franco von den Grünen, der hat jetzt mal einen Entwurf geschrieben, wie so ein Abschlussbericht aussehen könnte. Da wird man sich dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten drüber beugen. Und wie gesagt, da werden die einzelnen Fraktionen sicherlich auch noch mal Ansagen dazu haben, was sie richtig finden, was sie nicht richtig finden, worauf kann man sich tatsächlich in der Runde der Fraktionen einigen. Und wenn ich sage Runde der Fraktion, muss man immer bedenken, wer hier in den letzten Monaten, fast schon Jahren, überhaupt nicht mehr präsent war, war die AfD. Also deren Vertreter haben wir hier praktisch nicht mehr gesehen. Da wird man auch mal gucken müssen, ob die versuchen, sich jetzt zum Abschlussbericht noch mal einzuschalten. Ich hatte mal zwischendrin mit ihm gesprochen. Carsten Woldert heißt, er hat gesagt, also erstens habe ich zeitgleich Sportausschuss, wo ich auch noch drauf gucken muss und eigentlich erfahre ich da auch nichts Neues mehr. Also mal schauen, ob die da doch noch mal irgendwie zum Abschlussbericht mitkommen oder hinkommen. Und dann wird auch spannend sein, das hat hier der Vertreter der Linken, Niklas Schrader, auch heute schon gesagt, man kann ja neben dem offiziellen Bericht auch noch Sondervoten machen. Also wenn Fraktionen das Gefühl haben, da steht was nicht drin im Bericht, weil wir uns nicht darauf einigen konnten, was uns aber total wichtig ist, dann können sie das eben nochmal extra aufschreiben. Und ich gehe relativ fest davon aus, dass Grüne und Linke das machen werden. Und das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Also Ziel, Zeitplan ist im Moment, dass im nächsten Frühjahr der Abschlussbericht vorgestellt wird.
Du hast ja auch über diese Frage, welche Erwartungen mit diesem Abschlussbericht verknüpft sind, mit denjenigen gesprochen, die da jetzt regelmäßig zugeschaut haben, die du ihnen eben so ein bisschen porträtierend skizziert hast. Welche Erwartungen haben die denn daran am Ende des Tages, was bei diesem Ausschuss dann rauskommt und in Berichtsform vorliegen wird?
Ehrlich gesagt nicht allzu große. Also sie sagen zwar, man hofft irgendwie schon, dass da doch nochmal die Probleme klar benannt werden, die Pannen, die es vielleicht auch gegeben hat und dass dann da auch Konsequenzen gefordert werden, ob es wirklich so kommt. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich glaube, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, hatten aber zumindest die Hoffnung, dass wenn der Abschlussbericht kommt und dann vielleicht auch nochmal die breitere Öffentlichkeit erreicht, also es waren jetzt auch nicht so viele Journalisten auf dieser Pressekonferenz heute, vielleicht ist das dann nochmal anders, wenn es auch im Abgeordnetenhaus diskutiert wird, also dass es dann vielleicht doch nochmal eine neue Debatte über Rechtsextremismus, über Neonazi-Gewalt in Berlin gibt. Sie haben mir auch gesagt, diese Gruppe, und ich glaube, das stimmt auch völlig, dass es bitter nötig wäre, weil wenn man sich anguckt, was sich gerade tut, nicht nur in Berlin, aber gerade auch in Berlin, wo wir wirklich mehr sehr junge Neonazis haben, auch gewalttätig auftretende Neonazis haben. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man da genau hinguckt, auch jenseits dessen, ob man sich fragt, ob die Sicherheitsbehörden da nun gut oder schlecht gehandelt haben in diesem Neukölln-Komplex, in dieser Anschlagsserie.
Eine Bestandsaufnahme war das zum Untersuchungsausschuss Neukölln im Berliner Abgeordnetenhaus. Vielen Dank, Sabine.
Ich danke dir, Thorsten.
Sabine Müller war das aus unserer Redaktion Landespolitik hier in Berlin. Und zu guter Letzt summen wir jetzt über 7 Brücken musst du gehen. Zu Fuß gehen, weil mittlerweile ja einige Brücken in Berlin nicht mehr befahrbar sind. Und die Liste der Brücken, die saniert werden müssen, die ist lang. Aber wie genau wird eigentlich geprüft, ob eine Brücke zum Beispiel gesperrt werden muss? Mein Kollege Sebastian Schöbel, der hatte in dieser Woche Gelegenheit, mal ein Team der Senatsverwaltung zu begleiten und in den Fachleuten dabei über die Schulter zu schauen. Hallo Sebastian.
Hallo, grüß dich.
Also, wenn ich eine Brücke sehe, dann denke ich mir vielleicht, oh, ja, die ist in die Jahre gekommen, da blättert der Putz ab und die sieht dreckig aus. Aber da steckt ja dann, sagen wir mal, nur eine geringe fachliche Expertise dahinter, um nicht zu sagen gar keine. Wie hast denn du das erlebt? Also, was ist das für ein Team, das da unterwegs ist und sich Brücken anschaut? Wie war das für dich?
Das war ein überraschend kleines Team. Es waren 2 Leute von einer speziellen Ingenieurfirma. Es gibt eine Handvoll von diesen Firmen, die Brückenprüfungen machen können in Berlin. Und die werden vom Senat dann beauftragt, eine bestimmte Anzahl von Brücken turnusmäßig zu überprüfen. Und ich war jetzt dabei bei der Märkischen Alleebrücke. Da war ein Prüfteam, es waren 2 Leute mit einem Hubwagen. Die sind da hingefahren, früh morgens. Und haben dann wirklich mit dem Hubwagen, hat sich einer der Experten eben wirklich direkt unter die Brücke hochgehoben und hat dann mit einem großen Zimmermannshammer, das ist so dieser Hammer, den man kennt vielleicht aus dem Baumarkt, mit dieser Spitze dran, da werden normalerweise Nägel aus Holz rausgeholt, aber der hat eben mit diesem Hammer wirklich methodisch, systematisch wirklich jeden Quadratmeter abgeklopft und hat uns erklärt, er sucht nach Stellen, die hohl klingen. Denn Stahl, wenn da Wasser dran kommt, vor allem dieser Stahl, der in Berlin besonders problematisch ist, dieser Spannstahl aus Hennigsdorf, wenn der zersetzt wird durch Wasser und zum Beispiel rostet oder kaputt geht, korrodiert, dann fängt er an, hohl zu liegen. Und diese Hohlstellen, die kann der mit diesem Hammer erklopfen und erhören. Und die gucken dann auch sehr genau nach Rissen und Schäden in der Brücke drin. Und er sagt, so ab 0,2 Millimeter beim Riss gucken wir schon, da machen wir eine Markierung dran. Und wer gerne mal wissen möchte, mal selber ein bisschen gucken möchte, wenn er unter einer Brücke durchläuft, ist die mal inspiziert worden, dann schauen Sie nach diesen farbigen Markierungen mit so wasserfester Kreide, meistens gelb oder orange, so dass man sie gut sehen kann. Und diese Markierungen zeigen an, da war ein Brückenprüfer oder eine Brückenprüferin und die haben da markiert, die Stelle, die ist neu, die müssen wir im Blick behalten. Und so läuft diese Brückenprüfung ab. Man muss noch dazu sagen, es war eine von den Brücken, von den ungefähr 70 Brücken in Berlin, die diesen Hennigsdorfer Stahl verbaut hatten in den 70er, 80er Jahren, von dem man jetzt weiß, da ist damals was schiefgelaufen. Die wussten nicht, dass dieser Stahl so schnell nachgeben kann, wenn er anfängt zu korrodieren.
0,2 Millimeter, das heißt, die sind da wirklich auch mit Spezialwerkzeug unterwegs.
Na, die sind also erstmal, um den Riss überhaupt zu finden und zu identifizieren, legt er so ein kleines Lineal einfach an und dokumentiert dann auf einem iPad, sein Kollege steht dann oben mit ihm auf der Hebebühne und dokumentiert in einem iPad ganz genau so und so viele, da an der Stelle, so und so viele Risse, so und so tief oder die und die Schadstelle haben wir neu gefunden, dann wird das alles dokumentiert. Am Ende läuft das dann auf eine Gesamtnote hinaus und ich sag mal so ab 2,53 schreiben die Brücke dann auf unter, da müssen wir öfter mal nachgucken. Und diese 70 Brücken, in denen der Hennigsdorfer Stahl drin ist, die werden tatsächlich jetzt auch jährlich geprüft. In der Regel immer mit dieser Hammermethode, dass dann wirklich geklopft wird, haben sich hier neue Schäden gebildet und es wird nach Rissen gesucht. Und dann alle 3 Jahre geht da auch richtig Technik drüber. Das kann so weit gehen wie bei der Mühlendammbrücke. Die gilt unter den Brückenprüfern als absolute Katastrophe unten in Mitte. Da hängen richtig Sensoren überall dran, die sind hochkompliziert, absolutes Hightech und die melden quasi stündlich oder wirklich also die ganze Zeit fortlaufend, ob da irgendwo neue Schäden auftauchen.
Das heißt aber auch, dass da liegt einfach eine hohe Verantwortung auch bei denjenigen, die da prüfen. Ich habe deinen Beitrag gehört. Du hast auch nachgefragt, ob es denn irgendwelche prominenten Bauwerke gäbe, die sie da auch schon begutachtet haben.
Ja, und die Antwort von Rico Thumeier, dem Brückenprüfer, war goldig. Also sowas möchte man natürlich als Reporter auch gerne hören. Und gleichzeitig ist mir so ein bisschen das Lachen im Hals stecken geblieben. Denn dieser Rico Thumeier von der Brückenprüfungsfirma war auch genau der Prüfer, der damals bei der Elsenbrücke seine Hammer geschwungen hat und dann zurückgemeldet hat, Leute, das geht so nicht. Und es war seine Prüfung, die am Ende dazu geführt hat, dass die Elsenbrücke gesperrt wird. Und inzwischen wissen wir, sie muss neu gebaut werden. Das passiert ja auch schon. Und da hat er uns im Interview nochmal gesagt, ja, sorry, tut mir leid für ganz Berlin, aber wenn ich hier was finde, dann gilt das.
So ein bisschen wie der Landrat, der seinerzeit gesagt hat, nee, den Flughafen BR, den eröffnen wir jetzt mal nicht im Jahr 2012.
Ganz genau, ganz genau. Also in diesem Zimmermannshammer, den er da schwingt, das ist schon so ein bisschen auch wie Thors Hammer mit den Blitzen, wenn der irgendwo runterfällt oder runterkommt und Rico Thumeier hört irgendwas, was er nicht hören will, dann ist so eine Brücke auch mal ganz schnell dicht.
Ja, Sebastian, Berlin sagt ja immer zu sich selbst ein bisschen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? sprich, Berlin, das ist auf der einen Seite die Stadt. Berlin ist ein Bundesland. Berlin besteht aus vielen Bezirken, aber eben auch aus dem Bund, der hier ist. Und das gilt auch selbst für die Infrastruktur. Das heißt, wir haben Brücken, über die wir jetzt geredet haben, die gehören dem Land Berlin. Die werden geprüft, aber wir haben auch eine ganze Menge Bundesbrücken. Zum Beispiel die berühmte Ringbahnbrücke, die ja jetzt sogar nicht nur gesperrt, sondern gleich abgerissen werden musste in Charlottenburg. Was lässt sich denn über diesen Brückenbestand im Augenblick sagen, über den Bestand der Bundesbrücken?
Also der Bestand der Bundesbrücken, die haben genau das gleiche Problem mit vielen maroden Brücken, gerade auch aus den 70er und 80er Jahren, genauso wie Berlin. Bei Berlin wissen wir, wir haben ja mit dem zuständigen Chef der Abteilung Tiefbau gesprochen, Lutz Adam heißt der, der schon seit, ich glaube, 3 Jahrzehnten inzwischen die Berliner Infrastruktur überwacht. Und alleine der hat für Berlin, nur für Berlin gesagt, wir müssen hier in den nächsten 10 Jahren 120 neue Brücken bauen. Also neue Brücken bauen als Ersatz, nicht neue Brücken neu, sondern nur Ersatz. Ja. So. Und im Bund sieht das alles noch mal viel dramatischer aus. Also insgesamt rechnet das Bundesministerium für Verkehr, dass bis 2032, also das ist nicht mehr lange hin, 4000 Brücken neu gebaut werden müssen, also ersetzt werden müssen, beziehungsweise modernisiert werden müssen. Es gibt aber auch andere Zahlen, da wird mit der doppelten Zahl gerechnet. Das geht dann teilweise hoch bis 10.000 Brücken, die eigentlich modernisiert werden müssten, aber offiziell sagt man jetzt 4.000. Der Bundesrechnungshof selber hat gesagt, das Tempo, das ihr da vorlegt, das schafft ihr nie im Leben. Das ist aber auch eigentlich schon viel zu langsam und hat zum Beispiel kritisiert, dass 2024 von den Brücken, die man sich auf die Liste geschrieben hat, wo man modernisieren wollte, hat man 40% geschafft. Also nicht mal die Hälfte. 280 waren geplant, 69 sind geschafft worden. Wenn man so weitermacht, eigentlich müsste man fast 600 Brückenbauwerke pro Jahr in Deutschland, die im Bundesbesitz sind, wieder neu machen bzw. modernisieren, teilweise ersetzen oder wirklich ganz neu bauen. Und das zeigt einfach das Ausmaß der Arbeiten, die da durchgeführt werden, und da reden wir noch gar nicht über die Kosten, ist enorm und eigentlich de facto nicht zu schaffen.
Und auch das Ausmaß der Versäumnisse, das muss man auch sagen, denn natürlich haben wir diese Situation auch, weil eben in vergangenen Jahrzehnten nicht so sehr instand gehalten wurde, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre.
Ganz genau. Und das sagen auch die Experten inzwischen sehr, sehr deutlich. Also zum Beispiel Lutz Adam, eben der Brückenexperte letztlich, der Brückenpapst von Berlin, sagt, wir haben in den letzten Jahren wirklich einfach geschlafen. Wir haben zu wenig gemacht. Und das, er sagt auch ganz deutlich, wo wir besser werden müssen. Also alleine die Planungsprozesse zum Beispiel dauern in Deutschland viel zu lange, sagt Adam. Und ich habe mal, nur damit nicht immer der Eindruck entsteht, nur Berlin kann das alles nicht. Ich habe mal 2 Beispiele mitgebracht von Brücken, die anderswo in Deutschland gebaut werden und die zeigen, wie lange das dauert. Beispiel Saalebrücke Salzmünde bei Halle. 24 Jahre nach Planungsbeginn soll die dann fertig werden in 2 Jahren. 24 Jahre. Es geht aber noch schlimmer. Hamburg, Köhlebrandbrücke. Die ist seit 2012, ist klar, dass diese Brücke ersetzt werden muss. Seit 2012. So, und jetzt soll sie ersatzneu gebaut werden, fertig werden im Jahr 2042. Das wären dann 30 Jahre Verzögerung. Und das sind nur 2 Beispiele dafür, dass es auch anderswo nicht gut läuft. Aber wir haben das hier auch in Berlin erlebt. Man hat sich ja hier sehr gefeiert dafür, dass man die beiden Brücken, die zuletzt abgerissen werden musste, die Ringbahnbrücke und die Brücke an der Wuhlheide, dass das ratzfatz ging mit dem Abriss. Ja, nur das mit dem Neubau. Da müssen wir jetzt gucken, ob das auch so schnell geht.
Ja, Und gleichzeitig ist es eine sehr schöne Erinnerung daran für alle, die immer stöhnen, wie schlimm doch Berlin ist an so vielen Punkten. Ja, natürlich, manches könnte runterlaufen, aber machen wir uns nichts vor. Es gibt auch genügend andere Beispiele im Bundesgebiet. Das gilt ja nicht nur für die Brücken, bei denen die Leute dann auch ganz froh sind, dass alle über Berlin reden und nicht über sie. Sebastian genau. Schöbel, du warst mit uns auf Brückentour. Vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Eindrücke.
Sehr, sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Und ja, wo ich eben schon sagte, wir summen mal über 7 Brücken, musst du gehen. Ja, bleiben wir doch direkt mal musikalisch. Und ich empfehle Ihnen unseren neuen RBB-Podcast Berlin Sounds Inside. Anja Kaspari im Gespräch unter anderem mit Annette Humpe von Ideal, Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten oder auch der Rapperin Iggy Mell. Mit all denen und noch vielen anderen redet sie über Auf- und Umbrüche, über Karriere versus individuelle Freiheit und auch darüber, was Berlin als Musikmetropole bis heute so einzigartig macht. Berlin Sounds Inside in der ARD Audiothek. Und da gibt's auch uns, die Spreepolitik. Tschüss, bis nächste Woche, sagt Thorsten Gabriel.